20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los.
Erschließe neue Umsatzpotenziale mit Reformer und HYROX Training. Erfahre in unserem kostenlosen Webinar, wie du mit den schlüsselfertigen Konzepten von Les Mills dein Studio zukunftsstark aufstellst und von wissenschaftlich fundiertem Premium- und Performance-Training profitierst. Melde dich jetzt an. Link in den Shownotes.
Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
So, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Ich bin Janosch und ich freue mich wieder sehr, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an mein Team sagen. Wir hatten ja jetzt die letzten drei Folgen ein Sommer-Special. Das kam ziemlich gut an. Ich habe sehr viele Rückmeldungen auch von euch bekommen, von den Zuhörern. Und da erstmal Dank ans Team, dass ihr das organisiert habt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und euch da draußen anscheinend auch. Und einfach so ein paar Sachen von den Rückmeldungen, die ich ja sehr nett fand oder wo ich mich gefreut habe. Da hat eine Person geschrieben, oder ich habe wohl gesagt, wo ich meine Energie herziehe. Und ich habe gesagt, ich mache es aus Freude. Und die Person hat gesagt, die zieht ihre Energie aus Wut, was auch funktioniert. Aber sie hat gemeint, ja, aus Freude ist vielleicht was Schöneres. Dann hat mir eine Dame einen sehr ausführlichen Artikel über Astronomie und Astrologie geschrieben. Das, wofür ich mich interessiere, ist Astronomie, also die Naturwissenschaft der Himmelskörper. Einfach, dass wir das einmal klar haben. Astrologie ist das mit Sternzeichen und so weiter. Und dann, was mich besonders gefreut hat, da habe ich auch Feedback zu bekommen. Ich habe ja das gesagt, wofür steht Fitnessmanagement und dass wir das Handelsblatt der Fitnessbranche sein wollen oder sind oder auf dem Weg dahin sind. Und da habe ich sehr viel Zuspruch bekommen, was mich sehr freut, dass ihr auch da draußen Leute sind, die das zu schätzen, wenn etwas mit Substanz gefüllt ist und gehaltvoll ist und wir uns da auch ein bisschen tiefer in die Fachwissenschaft reinbewegen. Wir werden den Weg auf jeden Fall weitergehen, aber freut mich, dass das auch so schön ankommt. So, wir sind raus aus dem Sommer-Special. wir haben heute wieder eine Folge im normalen Format und heute ist eine sehr besondere Folge für mich, weil das die neue Ära des DSSV einläutet. Nämlich hat der DSSV einen neuen Geschäftsführer und das ist eine Person, die ich schon einige Jahre begleiten darf und die jetzt auch gesagt hat, ich komme nach Hamburg, ich trete das Amt an als Geschäftsführer und bringe den DSSV ins neue Level. Und das ist der liebe Philipp Hartewig. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Philipp, wir starten mal direkt rein. Du hast den neuen Job jetzt seit 1. Juli und wofür bist du persönlich beim DSSV angetreten?
Die Ziele sind vielseitig. Vielleicht ja. Kurz zu sagen, mich mit vielen gemeinsamen Akteuren auf eine gemeinsame Vision zu begeben und die Branche voranzubringen, auch den Verband voranzubringen und vor allem auch eine stärkere Stimme gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik, dem Verband, der Branche zu geben und dann natürlich zu gestalten und an den verschiedenen Stellschrauben auch Dinge voranzubringen.
Ja, also ich freue mich wirklich, dass wir jetzt auch gemeinsam vorangehen. Ich habe es auch in der Pressemitteilung kundgetan, dass es eine große Freude ist. Erinnerst du dich noch, wie wir uns kennengelernt haben damals? Hast du das ist noch auf dem Schirm?
Ich kann überlegen, was das erste von den Treffen war.
Ja, also nicht das erste Treffen, der erste Kontakt. Das war, oder weißt du es noch? Sonst
erzähl gern, vielleicht komm ich wieder auf die Sprünge. Ich weiß, dass direkt, als ich ins Amt kam, alle Verbände und alle wesentlichen Akteure in allen Bereichen angeschrieben hatte. Und da war natürlich klar, dass ich, ja, Ende 21 zum politischen Sprecher meiner Fraktion wurde, war für mich klar, ich muss auf jeden Fall mich bei allen Akteuren schon mal direkt vorstellen, in den Austausch gehen, dass wir dann auch eine gute Zusammenarbeit pflegen können und so kam es ja auch.
Ja, und das ist sehr bemerkenswert, weil normalerweise ist es ja so, dass wir als DSSV halt immer alle Bundestagsabgeordneten anschreiben. Und dann war es aber so, dass tatsächlich du uns zuvor gekommen bist und du hast uns angeschrieben und das war halt für uns eher ungewöhnlich zu der Zeit damals, das war Ende 21, als gerade die Regierung gebildet wurde. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass jemand auf uns zukommt. Da haben wir gesagt, ja, mega. Und dann haben wir uns auch direkt in Berlin einmal verabredet zum Kennenlernen. Und da sind viele tolle Projekte schon damals raus entstanden. Was wir in diesen 4 Jahren gemacht haben, wollen wir gleich noch besprechen. Ich würde vielleicht da draußen, kennt dich vielleicht noch nicht ganz jeder in der Fitnessbranche, obwohl dich jeder kennen sollte, auch schon damals. Vielleicht machen wir noch mal kurz einen Abriss über deinen Werdegang. Du bist Baujahr, darf ich das verraten? Steht ja auch im Internet. 1994 in Chemnitz bist du geboren, Chemnitz. Und du hast dann auch dich relativ früh für Recht und Politik interessiert. Wie kam es dazu? Also warum hast du gesagt, ich will jetzt was Trockenes und was, wo man sich immer streitet und höflich sein muss?
Es muss ja nicht immer sein, aber ich kam tatsächlich über die Schülervertretung zur Politik. Also ich war.
Ach, warst du Schülersprecher?
Genau, und ich war vielseitig engagiert und habe darüber gemerkt oder das Interesse gefunden, auch für Strukturen und Dinge zu verändern. Wir haben da irgendwie im Schülerrat mal verhindert, dass irgendwie Klassen zusammengelegt werden und ähnliches. Und da habe ich mich dann halt mehr für Politik auch interessiert und bin dann, glaube ich, mit 15 den Jungen Liberalen beigetreten. Okay. Und bin halt über die Schülervertretung und insbesondere Bildungsthemen dazu gekommen.
Okay, also mit 15, also schon sehr früh politisch interessiert. Klasse. Und du bist ja auch einer der jüngsten Anwälte Deutschlands, ne?
Das weiß ich nicht. Jetzt vor allem nicht mehr, aber ansonsten kam ich ganz gut durch, aber das, ja. Also jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja.
Also wenn das auf deiner Webseite stimmt, dann hast du 2021 dein zweites Staatsexamen gemacht. Da warst du dann Ende 20 sowas?
Ja, ich glaube 26 oder 27.
Mitte 20, also schon, wenn ich von anderen Juristen höre, war das schon gutes Tempo, was du da...
Ja, es gibt auch Jüngere, aber ich bin zumindest in der Zeit durchgekommen.
Philipp ist halt bescheiden, ne? Okay, aber 21 hast du sein zweites Staatsexamen, bist im gleichen Jahr auch in den Bundestag eingezogen und hast auch ein Jahr später, 22, dann die Zulassung als Rechtsanwalt bekommen. Wie hast du das alles so vereint? Weil also das, was ich jetzt höre, wenn du so ein Staatsexamen machst oder auch so ein Steuerberater oder WP, das sind ja Berufe oder Abschlüsse, die halt sehr fordernd sind, inhaltlich, oder wo viel Zeit investiert werden muss, um da reinzukommen. Und dann noch Bundestag. wie ist denn das vereint?
Also teilweise bedingt sich das ja auch, ist ja auch durchaus verwandt und das hat halt irgendwie genau gepasst. Also ich war fertig mit den schriftlichen Prüfungen, dann kam die Wahl, dann kam noch die mündliche Prüfung. Aber ich, also will jetzt nicht verhehlen, dass beides darunter oder untereinander ein bisschen gelitten hat, aber irgendwie ging das und dann hatte ich auch schon seit der Wahl dann ein gutes Team, was mir geholfen hat, vor allem die Bundestagsarbeit zu organisieren und dann ging das ganz gut.
Okay, konntest du das gut hinkriegen. Und du warst ja dann auch später sportpolitischer, oder als du in der Regierung beigetreten bist, sportpolitischer Sprecher. Hast du da einen Bezug zu Sport auch schon gehabt in der Jugend?
Ja, also es gab eigentlich schon immer keine Sportart, die ich nicht verfolge. Also von
Olympischen als Zuschauer
Spielen bis Wintersport eigentlich alles, was ich sehr intensiv verfolge. Bin auch seit vielen Jahren auch in verschiedenen Ehrenämtern im Sport unterwegs. Habe mich schon immer auch für die Sportstrukturen interessiert, also auch im Studium dann Sportrechtsseminare besucht und mich mit vielen Fragestellungen aus dem Sportrecht beschäftigt und deswegen war das auch mein Erstwunsch, als wir in der Fraktion angeben konnten, welche Themen wir bearbeiten wollen, in welcher Ausschuss, dann den Sportausschuss anzugeben und war deswegen auch dankbar, dass ich dann nicht nur in den Ausschuss kam, sondern auch direkt Sprecher werden durfte.
Okay, und wie war das, wenn wir nochmal zurückspringen, mit 15 hast du gesagt, als du den Jungen Liberalen beigetreten bist, hattest du damals schon Ambitionen, politisch Karriere zu machen oder dass du irgendwann in Berlin im Reichstag da drin bist, als nicht Bundestagsabgeordneter?
Nicht so richtig, also ich habe tatsächlich vorher ein paar Mal kandidiert, was auch, finde ich, dazugehört, wenn man in Parteien sich engagiert und dass man an Demokratie natürlich mitmacht, sich zur Wahl stellt. Aber das war jetzt nicht wirklich ein Karriereziel, jetzt wie unbedingt in einem Parlament zu sitzen. Ja, hat sich dann auch ergeben. Eigentlich hatte ich auch in dem Jahr gar nicht vor, für den Bundestag zu kandidieren. War relativ spontan.
So, spontan.
Bin aber trotzdem sehr, sehr dankbar, weil es gibt ja auch nichts Ehrwürdigeres in der Demokratie als Teil eines Verfassungsorgans, dann auch noch der Legislative, selbst Dinge mitzugestalten. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar. Aber das war jetzt nie das Ziel, irgendwie unbedingt da in einem Parlament zu sitzen.
Okay. Wie ist da, oder wie ist denn da so die, also vom Altersdurchschnitt? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie alt die sind, aber so gefühlt sind ja Bundestagsabgeordnete schon eher ein bisschen älter oder gehobener.
Ja, schon in der Vergangenheit nochmal stärker auf jeden Fall. Mhm. 2021 kamen relativ viele junge Abgeordnete auch aus anderen Fraktionen, insbesondere SPD und Grünen auch. Ja. Rein und im Sport hat es doch ein paar überrascht, also gerade so im Austausch mit Athleten, die halt für Deutschland angetreten sind, die waren glaube ich dann am Anfang schon ein bisschen erstaunt, dass da halt nicht der 60-Jährige mit Bierbauch kam, sondern jemand, der ähnliches Alter oder gleiches Alter hatte. Das hat mir glaube ich auch gerade da im Austausch auch geholfen und ja, sonst ist der Altersdurchschnitt ein bisschen höher, aber auch gemischt.
Okay. Wie alt ist der Amthor, der Philipp Amthor?
Der müsste, glaube ich, ein Jahr älter sein als ich.
Ist ein Jahr älter als du. Ja, aber der hat keine zwei Staatsexamen, oder?
Da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist er echt ein cleverer Kopf. Da sind ein paar Ausschüsse neben mir, der hat schon was drauf.
Okay. Aber doppelte Staatsexamen, die sind immer bei dir. Nochmal zum Thema Sport. Also du hast gesagt, du schaust es gerne, du verfolgst es gerne, aber du machst auch selber gerne Sport. Was machst du oder wie häufig trainierst du im Fitnessstudio?
Also so zwei, dreimal die Woche Fitnessstudio und so zweimal die Woche laufen und dann, was sich halt noch so ergibt, mal ein rundes Squash oder
mal Fußball. Das ist schon mal mehr, als ich schaffe aktuell. Aber auch schön, vielleicht für euch da draußen, ich durfte heute Morgen mit Philipp trainieren.
War eine schöne Runde, also vielen Dank nochmal.
Um 6 Uhr morgens. Kurz nach 5 aufgestanden.
Beste Zeit.
Ja. Alles mache ich jetzt immer, wenn irgendjemand von euch mal zu mir als Gast kommen möchte, es findet kein Vorgespräch mehr statt, wir gehen ins Gym und trainieren.
Kann ich nur empfehlen.
So, genau, und ja, das haben wir eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Also du hast dann quasi gesagt, du möchtest für den Sport dich politisch engagieren. Hattest du auch noch andere Themen in der Auswahl, was dich interessiert hätten? Oder hast du gesagt, nee, also es gibt auch, ich sag mal, das Justizministerium und so weiter, aber du hast dann schon aktiv gesagt, nee, Sport ist eigentlich so dein Bereich.
Also Sport ist halt die Leidenschaft, die Überzeugung, aber natürlich ich hatte am Ende, glaube ich, 4 oder 5 Ausschüsse und da habe ich natürlich versucht, schon Sport die Priorität einzuräumen, aber die anderen Sachen waren natürlich größer. Also ich war ja Mitglied auch im Rechtsausschuss, wo ich natürlich auch richtig tolle und große Themen hatte, wie irgendwie das, wo ich war bei uns in der Fraktion fürs Handelsrecht zum Beispiel zuständig oder für Strafvollzug oder für das ganze Komplex SED-Unrecht, war im Immunitätsausschuss. Das war ganz spannend, da habe ich immer vor Schülerklassen gesagt, also das RTL2 für Abgeordnete. Im Wahlprüfungsausschuss, also habe die Berliner Wahlprüfung damals bis nach Karlsruhe begleitet. Und im Geschäftsordnungsausschuss, also das waren ja eher rechtliche Themen und manchmal war ich noch so als Gast, als stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss, was auch so die Interessen sonst waren, aber die größte Leidenschaft war halt der Sport und deswegen habe ich das natürlich, das andere auch gern gemacht, aber am liebsten die Sportthemen bearbeitet.
Mhm. Und du warst ja von 21 bis 25 warst du Bundestagsabgeordneter, also gute 4 Jahre, sagen wir mal, dann ist es ja dann zum Bruch gekommen, da reden wir später vielleicht nochmal kurz drüber. Und das war ja auch die Zeit, wo quasi so die Blüte der Corona-Saison, Corona-Saison, auch falsches Wort, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und da gab es ja auch diese Verordnung. Wie hast du diese ganzen Verordnungen wahrgenommen? Weil, also es gab ja immer einmal vom Bund eine Handlungsmaßnahme und dann hat ja jedes Land ja noch gesagt, ich mache mein eigenes Ding.
Also ich da mit vielen doch durchaus auf Kriegsfuß, weil gerade wenn man die ersten Monate, die ersten Lockdowns dann mal ein bisschen ausklammert, wo viele Erkenntnisse noch nicht da waren, wurden Fehler wiederholt und vielen nicht Rechnung getragen, was eigentlich der Stand der Erkenntnisse waren. Also gerade wenn es um das Thema Sport und Bewegung geht. Ich muss auch zugeben, das hat mich nochmal stärker politisiert, auch vor der Wahl. Ich habe auch gegen den Freistaat Sachsen geklagt. Also
Weil du Sachsen verklagt.
Also kann man es populistisch nennen, aber ich habe vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen beantragt, die sportbezogenen Regelungen vorläufig aus auf Vollzug zu setzen, weil in anderen Bundesländern war Sport erlaubt und habe dann als Fitnessstudio-Mitglied, aber auch natürlich als Vereinsmitglied im Sport kein Verständnis dafür gehabt, dass in anderen Bundesländern das möglich war. In Sachsen als einziges Bundesland oder von den umliegenden zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, auch wenn die einzige Chance wäre eher über das Thema Bestimmtheit gekommen und nicht über die Verhältnismäßigkeit, aber wollte da auch ein Zeichen setzen und habe deswegen den Versuch unternommen. Das wurde dann ausgesessen. Aber
nicht so vieles.
Ja, bei Gerichten finde ich es ein bisschen schwierig, aber war zumindest für mich wichtig, das auch versucht zu haben. Und für mich war das dann extrem wichtig, dass wir bei der, wir hatten ja, als wir 21 in die Regierung dann kamen, relativ schnell erste Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Und das für uns dann Marco Buschmann reinverhandelt hat, direkt, ich glaube, bei der zweiten Änderung nach ein paar Wochen, dass Fitnessstudios nicht mehr komplett geschlossen werden können, ohne dass die epidemische Lage nationale Tragweite ausgerufen wird. Also die Länder ansonsten in Verordnung nicht mehr komplett schließen können, sondern nur noch einzelne Bedingungen aufstellen können, aber nicht mehr komplett schließen können. Das war, also heute wirkt das so selbstverständlich und absurd, aber das war nicht selbstverständlich. Dafür wurden wir hart attackiert, aber das war halt so ein erster kleiner wichtiger Erfolg, wo man auch einen kleinen Block eingeschlagen hat in dem Bereich. Aber das hat mich schon bewegt, zumal es halt ja vor allem, also ja, die Studios ja Teil der Lösung waren, auch um vorzubeugen, um auch aktiv was zu machen. Und das politische Leitbild war eher zu Hause Couch und ja, keine Risiken eingehen. Mhm. Und das fand ich schon schwierig und muss natürlich unser Anspruch sein, dass sollte es nochmal zu einer Pandemie oder ähnlichem kommen, dann halt die Branche lauter ist, aber auch es nie wieder zu Schließungen kommt.
Ja. Da sind wir dir auch, ehrlich gesagt, sehr dankbar, oder dir und allen Beteiligten, deinen Wegbestreitern, sehr dankbar, dass du das gemacht hast und du auch immer dann die Infos bei uns angefragt hast, wo wir dich schön füttern konnten mit Argumentationsgrundlagen. Aber ja, war am Ende des Tages, ja, das, jetzt nach hinten zu schauen, bringt nichts, wir wollen ja eher nach vorne schauen. Aber wie war das für dich so vom Gefühl her? Also mit welcher Vorstellung bist du da reingegangen im Sinne von, welche Gestaltungsmacht hat man als Bundestagsabgeordneter? Und was war dann so die Realität in deiner Wahrnehmung?
Also so eine ganz konkrete Vorstellung hat man ja nie, wie dann was aussieht. Und man weiß ja schon, dass es doch manchmal lange dauert und auch Dinge lange liegen und es schwer ist, an der einen oder anderen Stelle voranzukommen. Aber ich habe doch in den einzelnen Bereichen gemerkt, also gerade im Sport ist das Schöne, dass es ja ein sehr kleiner Bereich ist, wo man dann doch mal was bewegen kann. Also gerade über Sondermittel zum Beispiel, wenn mal in einer sogenannten Bereinigungssitzung Haushaltsreste verteilt werden und wenn man da Sachen gut vorbereitet.
Haushaltsreste hat, heißt, ja, ist das ja der Begriff?
Also die jetzt eigentlich ausgegeben wurde. Und da gab es halt immer das ein oder andere Projekt, weil ich tolle Haushälter hatte, die halt sehr sportaffin waren bei uns in der Fraktion. Und dann haben wir das ein oder andere Projekt dann durchgesetzt. Oder wenn man die erste eigene Gesetzesänderung hat. Also ich war bei uns zuständig für das Vereinsrecht. Und meine erste Gesetzesänderung war, für die ich federführend zuständig war bei uns, die Digitalisierung im Vereinsrecht. Dass du halt, ohne dass du es in der Satzung verankert hast, weil viele Vereine ändern ihre Satzung einmal alle 10, 20 Jahre, dass du trotzdem digitale oder hybride Mitgliederversammlungen durchführen kannst, teilweise mit Vorstandsbeschluss, teilweise bei digitalen, wenn die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit das für die Zukunft beschließt. Und wenn man dann so ein Gesetzgebungsverfahren durch hat und dann das erste Mal im Bundesgesetzblatt sieht, okay, das ist das eigene Gesetz, wo man mitverhandelt hat, dann ist es schon cool, wenn man auch sieht, wie viele Millionen Leute das potenziell betrifft und auch potenziell eine Erleichterung ist. Das ist schon cool und so gab es dann doch das ein oder andere Gesetz und auch das ein oder andere Thema, wo man sagen würde, okay, das wäre ohne einen jetzt nicht gekommen und das ist schon schön.
Mhm. Vielleicht dazu noch eine Frage. Ich meine, der Herr Merz hat das, diese 1-1-rein-1-raus-Regelung. Ich meine, das war der Merz, weil wir in Deutschland, ja, wir haben extrem viele Gesetze jetzt verglichen mit anderen europäischen Ländern oder anderen Rechtsstaaten. Wie einfach dein Gefühl, haben wir versuchen wir zu überregulieren in Deutschland? Oder auch die Gesetze, die wir haben, die sind ja sehr aufgebläht, weil jemand noch was hat, das reicht nicht für ein eigenes, dann schiebt das noch irgendwo rein in ein bestehendes und sagt, okay, dann geht's noch durch. Wie siehst du das?
Ja, also wir können ja bestimmt die Hälfte der Vorschriften abschaffen. Es ist in der Praxis dann immer schwierig. Also ja, wie jeder sagt, will Bürokratie abschaffen. Dann sitzt man am Tisch und redet über 10 Vorschriften und bei jedem meldet sich einer, ja, aber das könnte doch ganz sinnvoll sein. Und dann bleibt halt weniger übrig oder man ist auch nicht mutig genug, dann das eine oder andere wegzulassen. Aber ja, also es können ganz viele Vorschriften gestrichen werden und müsste man eigentlich viel disruptiver rangehen. Ja. Also das ist schon, schon absurd, wie viele Vorschriften es gibt, aber auch wie wenig Mut Politik und Verwaltung oft haben, dann auch mal Sachen komplett zu streichen, auch auf Angaben zu verzichten und natürlich auch ein bisschen falsches Mindset. Also das ist ja auch eine Frage von Vertrauen gegenüber den Bürgern, weil gerade viele Vorschriften, da halten sich alle dran normal und die schwarzen Schafe, die sich nicht dran halten, erreicht man auch nicht, indem man es nochmal ins Gesetz anders schreibt. Während dann halt wieder Dokumentationspflichten vielleicht damit einhergehen. Ach, wir hatten ja im Rechtsausschuss immer mal zum Thema Bürokratieabbau auch Anhörungen. Also wie viele Beauftragte und sonstige Dokumentationspflichten bestehen und wenn man sich dann noch dann das Untergesetzliche darunter noch anschaut, was jeweils damit einhergeht, da haben wir schon ein riesen Bürokratieproblem. Ja. Oder eigentlich bräuchte es nicht one in, one out, sondern irgendwie one in, ten out.
Wir können mir ja vorschlagen, Herr Merz, ob wir das machen wollen. Ja, und dazu kommen ja noch die richterlichen Entscheidungen. Also wenn du höchstrichterlich beim Bundesgerichtshof, das ist ja dann auch, es ist kein Gesetz, aber es ist ja schon was, wo eigentlich sich dann alle Gerichte orientieren, wie da entschieden wurde und schauen, passt der Fall.
Genau, also das haben wir natürlich ein paar Mal. Also klar, wir haben kein Richterrecht, aber es ist schon so, dass es immer mal wieder für Auswirkungen sorgt. Wir werden ja bestimmt, wenn wir über einzelne Themen gleich noch sprechen, das Thema Scheinselbstständigkeit oder die Probleme in dem Zuge auch für die Branche sprechen. Und das ist so ein klassischer Fall. Es gab 2022 das sogenannte Herrenberg-Urteil zu Lehrtätigkeiten. Und dann hat die Rentenversicherung einfach aufgrund des Urteils auch direkt die Prüfpraxis angepasst. Und dann hat das natürlich eine große Auswirkung, so ein Urteil auch.
Lass uns da gleich nochmal sprechen, weil das ist ein großes Thema auch jetzt für die Zukunft. Ich würde gerne nochmal auf ein Zitat von dir eingehen. Das hast du am 9. April, oder es war kein Zitat, das war ein Positionspapier, am 9. April 2024. Weißt du noch, was du da geschrieben hast?
Ungefähr, ja.
Ungefähr. Der Beitrag der Fitnessbranche zur Gesundheitsförderung und Prävention ist unverzichtbar für eine gesunde Gesellschaft. Mit dem Positionspapier wollen wir der Branche, also die Fitnessbranche, die Anerkennung zugutehalten, die sich schon lange verdient. Ich habe mich riesig gefreut über das Ding. Wir haben es auch direkt rausgeschossen. Das war auch passend zur FIBO. Was ein Zufall. Ja. Was hast du dir dabei gedacht?
Also wir haben natürlich die FIBO als Anlass genommen, um auch das Positionspapier zu veröffentlichen. Als Fraktion waren auch die Einzige, die sich dazu geäußert hat. Das war halt in einer Phase, wo wir auch gesehen haben, okay, die Fitness-Gesundheitsbranche ist halt in ganz vielen Bereichen nicht nur ein Schlüssel für mehr Bewegung, für eine Entlastung der Gesundheitssysteme als Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem auch unmittelbar hat sich das Thema zum Beispiel Post-Covid gerade gestellt, auch in Ausschüssen. Und da hatten halt viele Bereiche keine Antwort, aber die Fitnessbranche hatte Antworten und viele Betriebe. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir müssen die Beiträge in den verschiedenen Bereichen, die die Branche leistet, auch würdigen und schauen, wo man auch das nicht nur mit Worten würdigt und haben gesagt, okay, da geben wir halt ein Positionspapier mit verschiedenen Vorschlägen dann raus und haben als Anlass die FIBO genommen, weil das halt natürlich ein guter Anlass ist, wo auch über die Themen diskutiert wird, die Branche betreffen. Und deswegen haben wir da zur FIBO ein Positionspapier damals rausgegeben.
Ja, das hat mich fand ich sehr toll. Und wir hatten ja danach auch mehrere parlamentarische Abende, wo wir auch genau das Thema Post-Covid nochmal diskutiert hatten, wo wir dich auch als Panel-Speaker gewinnen durften und uns auch noch ein paar Gäste aus Politik, aus deiner Fraktion, aber auch anderen Fraktionen gebracht hast.
Umgekehrt noch, das Beispiel ist gut, wir hatten im Ausschuss ja die Anhörung auch, was kann der Sport leisten im Bereich Post-Covid. Mhm. Und da hatte ich Thomas als Sachverständigen benannt.
Also Thomas Wessinghage, genau. Unseren Thomas.
Genau, genau.
Und vom, ja.
Thomas,
genau. DSSV Thomas.
Genau, genau. Und war, weil er auch mein Lieblingssachverständiger war. weil er halt einfach als Arzt, Sportikone wirklich was zu sagen hatte. Und am Anfang war das irgendwie nicht so klar. Und plötzlich haben dann alle gemerkt, okay, das ist der Einzige in der Anhörung, der kein Geld will, sondern konkreten Lösungsvorschläge auch mitbringt und auch so ein bisschen vor allem Ruhe und Verlässlichkeit, die es braucht. Und am Ende haben, glaube ich, gefühlt fast alle ihn befragt, weil er halt wirklich was zu sagen hatte, weil halt Lösungsvorschläge da waren. Und deswegen war das für mich auch eine bezeichnende Anhörung im Sportausschuss,
ja.
Damals zu dem Thema. Und da auch nochmal vielen Dank, dass das dass ihr und dass die Branche einfach so einen Beitrag da auch geleistet hat für diesen großen Komplex, den man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen darf.
Ja, das ist ja auch ein großer Vorteil unserer Branche, den wir uns immer wieder bewusst machen sollten, dass wir halt kommerzielle Anbieter sind, also Privatunternehmen, und dadurch nicht unbedingt auf Fördermittel oder Ehrenamt angewiesen sind, weil wir halt anders konzeptioniert sind. Und deswegen finde ich es auch immer schwierig, die Diskussion, ja, die sind steuerbefreit, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Nein, weil jeder hätte ja entscheiden können, einen e.V. zu gründen und sein Fitnessstudio in e.V. zu machen. Warum tun sie es eben nicht? Weil halt eine GmbH oder ein privates Unternehmen halt viel mehr Vorzüge hat in der freien Preisgestaltung und anderen Thematiken. Also von daher
Vom Level und gerade ja. Der individuelle Ansatz. Sportvereine können enorm großen Beitrag auch leisten, Leute in Bewegung zu bringen.
Definitiv.
Gerade das ganze soziale Miteinander ein großer Vorteil, aber gerade im Bereich Post-Covid war es halt enorm, dass halt diesen individuellen Ansatz, auch individuell mit der Person zu arbeiten, Leiden zu mindern und auch wieder zu helfen, zurück ins Leben zu kommen, auch fit und möglichst gesund, das kann eben nur die Fitness- und Gesundheitsbranche
ja.
so leisten.
Ja, und ich glaube auch, du hast halt diesen permanenten Druck, du musst Umsatz machen, du musst Gewinne machen, du musst dein Personal bezahlen, und das treibt dich ja dazu, innovativ zu sein. Und das ist ja ein Grund, warum wir 12,5 Millionen Mitglieder haben, und ich glaube, Fußball hat 7 Millionen, also das ist ein großer Gap zwischen der größten Trainingsform, was wir als Fitnessbranche sind, und dann eben Fußball ist das Zweite, dann kommt Touren und dann kommen noch ein paar andere. Wir haben eine Mucke hier, aber die schneiden wir eventuell raus, Freddy. und dann war ja auch eine Zeit, die wahrscheinlich nicht ganz so einfach war. Das war dann der Bruch der Ampel. Ich möchte jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, wer ist schuld, wer hat welche Versäumnisse gehabt, wer hat welche Agenda gehabt. Aber wie war das denn für dich persönlich und wie ging es denn danach weiter? Also diese
blöd zu sagen, aber irgendwie war es trotzdem eine Erleichterung. Also okay. es hat sich ja seit Monaten angedeutet, und wenn auch im Land so eine Stimmung ist, also gerade bei den Unternehmen, weil man wenig Vertrauen in bestehende Regelungen hat, weil ein sehr geringes oder eine geringe Dynamik zum Beispiel bei Investitionen zu sehen ist, weil eben auch man der derzeitigen Regierung wenig zutraut, dann und sich vieles verhakt hat, dann muss man sich eigentlich zusammen an den Tisch setzen und sagen, okay, entweder wir bekommen es halt hin, das ganze Geflecht an offenen Gesetzen und offenen Vorhaben auseinander zu bekommen und halt wirklich was voranzubringen. Beziehungsweise aus unserer Sicht natürlich auch irgendwie die wirtschaftliche Realität im Land anzuerkennen und dass man halt umsteuern muss. Oder man muss halt eher rausgehen und sagen, okay, im Herbst wäre eh die Wahl gewesen, im Herbst 25, man geht halt eher raus und sagt, okay, wir wollen jetzt eine neue Aufbruchstimmung, wir machen eher Neuwahlen, und das haben halt alle drei nicht geschafft, da zusammen zu finden. Aber als dass sich es immer weiter zugespitzt hat, war das dann doch irgendwie eine Erleichterung, dass es vorbei war, auch wenn es natürlich kein guter Weg war und am Ende alle dadurch verloren haben. Aber ist blöd, das als erstes Gefühl dann zu nennen, aber so war es an dem Abend oder an der Nacht. Das war auch eine lange Nacht dann. Fühlte sich auch ein bisschen unwirklich an. Aber am Ende gab es natürlich verschiedene Gefühle und am Ende haben alle verloren, aber das erste Gefühl war tatsächlich eher Erleichterung, dass es vorbei war.
Aber spannend. Ja, aber ja, es ist ein großer. Ich erinnere mich noch an den Namen, da wurde auch, da war ja auch Wahlkampf in den USA, da war ja Harris und Trump und.
Stimmt, es war an dem Morgen, glaube ich.
Das war, ich weiß nicht, ob erst der Ampelbruch und dann die Trump-Wahl oder andersrum, aber es war halt so, wo ich denke, wow, es passiert gerade richtig viel und mal gucken. Mal gucken, was wird.
Lustigerweise an dem Moment, als die Ampel zerbrochen ist, war ich auf dem Weg ins Fitnessstudio.
Ah.
Also es war
wieder was Positives.
Ja, war an einem Mittwochabend und wir wussten ja, wenn jetzt die Spitzen der Fraktionen zusammen sitzen im Kanzleramt, dann wusste ja irgendwie könnte noch was passieren. Das hat sich ja zugespitzt und dann hatte ich auch mit Sportbezug eine Abendveranstaltung und ein Kollege, der im Verkehrsausschuss war, hatte eine Veranstaltung in dem Bereich und dann haben wir gesagt, na gut, dann lass uns irgendwie 21 Uhr treffen, Sportsachen zusammennehmen und da sind wir halt irgendwo in Berlin Mitte in einem Fitnessstudio, das heißt, wir sind immer noch binnen 15, 20 Minuten wieder
einsatzbereit.
Sind wir einsatzbereit und ich hätte gerade die Sportsachen geholt und wollte gerade los. Und da kam erst Bildeinmeldung, Scholz entlässt Lindner und irgendwie dann so 30 Sekunden später im Fraktionschat die Nachricht, bitte allen Fraktionszahlen im Reichstag kommen. Dann war halt kein Sport, dann wurde halt der Beutel schnell ins Büro geworfen und dann ging es halt in Fraktionssitzungssaal.
Schnell noch einen Sakko dann, drüber und rein.
Genau, und auch wenn, wobei das hatte ich eh an, also ich war im Anzug unterwegs.
Ja.
aber das hat sich natürlich noch gezogen, weil dann erstmal die Statements auch von Scholz und von allen da kamen, was wir dann im Fraktionssaal schon uns angeschaut hatten und war eine spannende Nacht.
Mhm. Hast du schon mal im Anzug trainiert, weil keine Zeit war, oder?
Nee. Das wäre auch sehr komisch.
Nee, aber es gibt so, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, so Konzepte, da gehst du mit deiner Klamotte rein, wie du bist. Ich weiß nicht, ob man sogar mit dem Anzug reinkam, aber... Ja, ich finde.
Bei Läufen, also Volksläufen, habe ich ein paar Mal gesehen, dass Leute im Anzug.
Ja, aber das ist dann eher so Spaß gemeint, aber das Konzept da, was ich gesehen habe, war ernst gemeint. Aber ja, ich finde, man muss beim Sport ein bisschen schwitzen und Bewegungsfreiheit gehört schon.
Das ist auf jeden Fall nicht authentisch, aber.
Naja. Wie ging es weiter? Also, du hast ja dann auch in Sachsen hast ja deinen Wahlkreis gehabt. Erzähl mal, wie ging die Geschichte dann weiter?
Also erstmal waren wir Opposition. Mhm. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. Also wir waren drei Monate Opposition. Das heißt, ich habe dann auch jedes Fragerecht, was ich nutzen konnte, genutzt, um kleine Anfragen
zu stellen. Stimmt, da haben wir die ganzen kleinen Anfragen raus. Da hast du gesagt, gib mir mal 10 Themen für kleine Anfragen.
Alles rausgeballert, was ging. Und das war auch richtig cool. Also ich habe zum Beispiel die Bundesregierung befragt nach den Krankenständen in den Ministerien und hatte da schön Aufschlag. Ja. Ich glaube, in der Berliner Zeitung dazu, dass die halt, warum das halt fast doppelt so hoch ist wie in der normalen Bevölkerung. Ja. Und dann konnte man halt relativ viele Themen auch nochmal mit aufgreifen. Und wir haben halt natürlich auch Gesetze noch zu Ende gebracht. Also ich hatte 2 Jahre an dem Thema SED-Unrecht gearbeitet und dass dann die ganze Entschädigung von Haftopfern und so weiter noch kam. Das waren zwar dann kuriose Runden, weil plötzlich die Union mitverhandelt hatte und es war wie auf dem Bazar irgendwie und seltsame Mehrheiten, aber solche Gesetze hat man halt noch durchgebracht. Das heißt, die Arbeit ging ja trotzdem weiter und andererseits natürlich der Wahlkampf dann vor Ort zu dem Zeitpunkt war ich noch Generalsekretär der FDP in Sachsen. Wir mussten gleich Wahlkampf machen. Und mein Wahlkreis Mittelsachsen, da wollte ich natürlich auch so präsent wie möglich sein. Und dann war das eine relativ intensive Zeit Anfang des Jahres 2025.
Ja, glaube ich. Und dann die Wahl war ja leider, da habt ihr
0,1
Prozentpunkt.
Nee, ich glaube, es war schon ein bisschen mehr. Also zumindest,
verfehlt.
Wenn man auch in absoluten Zahlen sich das anschaut.
Nee, ich meine, was ihr gebraucht hättet für die Weiterfinanzierung. Und dann hat euch irgendwie...
Ich glaube, das war in Sachsen, die Landtagswahl.
Die Landtagswahl
das war das. Genau, das war noch.
Ach, das war das war.
Das war 2024 schon. So
ah, ja.
Da waren wir auch an der. Sind wir auch an der. Da war es immer deutlich gescheitert.
Ja.
Bei der Bundestagswahl war es ein bisschen knapper, aber am Ende hat also uns auch, ich glaube, eine 6-stellige Anzahl an Stimmen gefehlt. Also waren wir leider einfach nicht gut genug.
Ja. Ist manchmal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber dein Leben ging ja weiter. Was hast du dann gemacht?
Dann habe ich mich erstmal beim Büro bedankt und erstmal alles abgewickelt, Büros ausgeräumt und
ja, mal ein bisschen durchgepustet und jetzt im letzten Jahr als Anwalt gearbeitet. Ja.
Ja.
Gibt auch Schlimmeres.
Und dann haben wir ja telefoniert.
Genau, dann kam der Anruf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach Hamburg zu kommen. Ja. Und ja, musste da nicht lang überlegen. Und
ja.
Ging dann sehr schnell.
Okay. Was hat dich dann gereizt? Oder was war da der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja geil, mache ich. Ich lege mein Anwaltsdasein oder mein Kanzlei-Thema beiseite und mach das.
Zum einen, ich kannte euch alle eigentlich und das hat immer so viel Spaß gemacht in der Zusammenarbeit und der größere Punkt ist, ich hatte sofort Ideen, was man machen kann und auch aus Überzeugung machen kann und deswegen habe ich da nicht lange überlegt, auch wenn der Weg jetzt aus Sachsen nach Hamburg natürlich jetzt auch nicht der kürzeste ist, aber das hat sich einfach sofort die Idee gut angefühlt.
Ist doch schön, wir können jeden Morgen um 6 Uhr trainieren. Philipp, was willst du mehr?
Das ging überall, aber hier ist auch schön.
Ja, aber nicht mit mir. Ich bin ja nicht jeden Tag in Berlin oder in Sachsen. Genau, du bist ja auch Herr Merz oder Frau Baas hat ja auch direkt schon eine Vorlage gegeben mit der Rentenreform, wo auch Thema Minijobs drin. Da durfst du ja direkt mal rangehen.
Genau, wir mussten rangehen. Also es ist halt also, ich weiß nicht, was Bundesarbeitsminister von der SPD früh lesen, aber die haben halt immer ein sehr, sehr seltsames Bild in Bezug auf Arbeit und wie die Leute nicht den Staat ausnehmen wollen, sondern auch einfach ihr Leben gestalten wollen. Und wenn ich mir das anschaue beim Thema Minijobs zum Beispiel mit dem Vorschlag, dann ist halt der Regelfall nicht, dass Leute da einfach sich ergaunern wollen, dass sie keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, sondern ist das halt gelebte Realität in verschiedenen Bereichen ein absolut sinnvolles Instrument, um zum einen sich was dazu zu verdienen, Studentenjobs für Rentner und eben ein sehr flexibles Instrument, was aber auch für den Arbeitgeber nicht zu viel Hürden hat. Mhm. Und wenn ich dann vorschiebe, dass ich Lücken oder finanzielle Lücken in der Rentenversicherung schließen will, aber ein Instrument abschaffen will, wie ein Minijob, wo nur wenige Beiträge dazukommen, dafür ich dieses Instrument aber komplett kaputt mache, dann fehlt mir auch das Verständnis dafür und das würde halt sehr, sehr viele Branchen treffen und sehr viele Leute treffen und man kann ja auch jetzt sich freiwillig versichern, auch freiwillig Sozialversicherungen zahlen im Minijob, das machen aber halt wenige, weil es eben bei vielen wirklich die Realität ist, dass sie sich eben was dazu verdienen wollen, weil es eben klassische Studentenjobs sind. Und gerade wenn ich auf die Fitness- und Gesundheitsanlagen schaue, ohne jetzt sich irgendwie auf eine Zahl festzulegen, aber wären das von den 167.000 Beschäftigten über 20.000 sein, die davon betroffen sind. Und dann hat es halt enorme negative wirtschaftliche Auswirkungen, wenn ich die de facto abschaffe durch die Sozialversicherungspflicht, während halt der positive Nutzen marginal ist,
ne. Also, wie gesagt,
also bleiben wir auch dran.
Bleiben wir auch dran. Es ist noch nicht ganz vom Tisch, aber es ist schon so.
Ja,
also CDU, CSU-seitig ist schon, Herr Söder hat ja auch schon ein Statement gegeben, was man so und so deuten kann.
Man hat ja noch einen draufgesetzt, indem man die Pauschalbesteuerung von 2% auf 5% erhöht für Minijobs. Man hat in dem Zuge dieser Erhöhung nicht darüber gesprochen, ob jetzt der Rest vom Tisch ist oder nicht. Mhm. Und die CSU hat einfach gesagt, ja, das ist vom Tisch. Und die SPD natürlich sagt, nee, eigentlich haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und jetzt, genau, ist der Punkt halt noch offen, aber wir müssen halt deutlich machen, dass es vielen Bereichen wirklich schaden würde, wenn man das Instrument komplett abschafft.
Mhm. Ja.
Und es wird ja eh schon teurer, wenn man wenn es jetzt zu der Erhöhung kommt, Besteuerung von 2% auf 5%.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist auch ein sehr schönes Papier geschrieben. Hat mir sehr gefallen beim Lesen. Und vor allem dein WhatsApp, wo du die ganzen Infos dann immer kriegst, ist wichtig. Vielleicht nochmal, also du kennst die Fitnessbranche jetzt ja als Bundestagsabgeordneter, aber jetzt, ich sag mal, du hast ja auch schon mit ganz vielen Studiobetreibern, machst ja auch Rechtsberatung jetzt einfach mal, um alles kennenzulernen. Gab es da Dinge, die dich überrascht haben oder die dich irritiert haben oder wo du auch sagst, hey, das ist ja cool, habe ich gar nicht gewusst? Oder wie waren so die ersten Wochen jetzt am Telefon mit den Betreiberinnen und Betreibern der Fitnessanlagen?
Sehr, sehr positiv. Also
was ich sowieso an der Branche schon immer am meisten geschätzt habe, war das Mindset. Also auch klar, es kommen natürlich auch allgemeine Fragen, aber natürlich auch durchaus Probleme. Aber im Vergleich auch habe ich das Gefühl, dass die Studiobetreiber besonders positiv dabei sind und anpacken und eine Lösung wollen. Also auch das positive Feedback und das positive Miteinander auch an Lösungen zu überlegen, fand ich extrem angenehm in den Gesprächen. Die Themen selbst sind halt doch wiederkehrend. Also das hat mich ein bisschen überrascht, dass es doch weniger jetzt, also klar, es gibt immer mal auch exotische Themen, die kommen, aber gerade die Klassiker halt im Arbeitsrecht, im Studio-Vertragsrecht, dann die klassischen Probleme, auch ob das jetzt im Bereich Selbstständigkeit ist, verschiedene Bereiche, Datenschutz, ähnliches, kommen eigentlich immer wieder die gleichen Fragen, aber gesamt fand ich das sehr, 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 sehr angenehm.
Okay, es kommt kurze Werbung. Wenn ihr vom Philipp mal eine persönliche Rechtsberatung haben möchtet, jetzt schnell DSSV-Mitglied werden, weil Philipp bleibt nicht lange am Telefon, wir haben noch ein paar andere Aufgaben für ihn. Aber aktuell ist er noch am Telefon, könnt ihr ihn anrufen. Und damit sind wir eigentlich schon beim großen Thema Zukunft. Du hast ja gesagt, du hast viele Ideen. Ein Thema, Herrenberg-Urteil, hast du ja schon angeteasert. Was sind so große Themen oder gehen wir mal direkt mit Scheinselbstständigkeit rein. Wie siehst du das Ganze und wie ist dein Gedanke, da vorzugehen? Oder was hast du vielleicht auch schon gemacht?
Also das Thema ist halt nicht neu. 2022 kam das Herrenberg-Urteil. Es gab dann eine Übergangsregelung, das ist der Paragraph 127 SGB 4. Kurioserweise wurde er an mein Gesetz noch angehängt, an dieses SED-Unrecht, was ich vorhin angesprochen hatte, als Omnibus.
Das ist wieder ein Beispiel.
Omnibus, wenn halt das Gesetzgebungsverfahren schon fortgeschritten ist und normal braucht man ja 3 Lesungen, wird das nach der ersten Lesung als Änderungsantrag noch mit angedockt. Mhm.
Also im Prinzip, du hast ein Gesetz, was sich mit was ganz anderem befasst,
genau.
Und dann kam irgendeiner und hat quasi in dein bestehendes Gesetz noch einfach
Das ist die Zeit nicht da gewesen, weil das war schon zwischen erster und zweiter Lesung schon der Ausschuss oder schon Richtung Ausschussberatung unterwegs. Und dann wird dann halt einfach noch was angedockt. Mhm. Manchmal ist es auch sinnvoll, dass man halt noch Dinge schneller durchbekommt, die eher wirken. Und da war es halt so, dass die Koalition zu Ende war und jetzt noch komplettes Gesetzgebungsverfahren wäre schwierig gewesen. Wir haben uns bei der Frage damals auch enthalten, weil wir das eher kritisch sehen, weil es wurde jetzt nochmal verlängert bis 31.12.2027, dass jetzt wenn Arbeitnehmer und nicht Arbeitnehmer, wenn beide Parteien sich einig sind, dass Selbstständigkeit vorliegt, dass dann die Selbstständigkeit frühestens ab 1.1.28 dann greift. Aber die Regelung löst ja nicht das Problem und sorgt auch nicht für eine Sicherheit. Und die Politik tut sich schwer damit, das Problem zu lösen, dass eben viele auch normale Realitäten, gerade wenn wir jetzt im Fitness- und Gesundheitsbereich sind, Trainer, Personal-Trainer, aber auch Physiotherapeuten, Ärzte betrifft das auch, die im Sport unterwegs sind, einfach nicht die selbstständige Realität anerkannt wird. Mhm. Das führt auch zu Fällen. Ich hatte in den letzten Wochen ein paar Fälle, wo es teilweise um eine Stunde ging. Eine Stunde, der Kurs wird völlig frei gestaltet, von auch in 7 oder 8 verschiedenen Studios, keine Entgeltfortzahlung, Krankheitsfall, so weiter. Alles spricht für Selbstständigkeit, Statusfeststellungsverfahren negativ. Das heißt, die muss angestellt werden und Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen.
Mhm. Weil sie ein T-Shirt mit dem Studio oder weil sie die Trainingsgerätschaften im Studio genutzt hat.
Jedenfalls hat dieses Urteil 2022 dazu geführt, dass die Prüfpraxis der Rentenversicherung sich verändert hat. Mhm. Und seitdem herrscht große Unsicherheit. Und im Zweifel ist natürlich dann immer besser, erstmal anzustellen, wenn die Unsicherheit da ist, weil es ist natürlich eine Riesengefahr auch für Studiobetreiber, wenn sie jahrelange oder für mehrere Jahre auch Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen müssen. Und da muss die Politik eine Lösung finden. Die haben bisher noch keine gefunden. Es gab im März, glaube ich, mal einen Referentenentwurf, der wieder zurückgezogen wurde. Und
zu Recht.
Zu Recht auch zurückgezogen
die neue Selbstständigkeit.
Weil wo die Rentenversicherung trotzdem mehr oder weniger gesagt hat, ihr könnt ja ein bisschen was mit Selbstständigkeit machen, aber wir kriegen alle Beiträge und ihr müsst bei uns zahlen. Aber Oder unser Ansatz natürlich als Verband muss sein, selbst Vorschläge zu machen und an dem Thema dran zu bleiben und darauf hinzuweisen, wie auch eine neue Regelung aussehen könnte. Wir werden da in den nächsten Wochen mal ein Positionspapier dazu auch veröffentlichen, was vor allem beinhaltet, oder ein großes Ziel ist natürlich das Thema Rechtssicherheit. Das betrifft natürlich erstmal Bestandsschutz für die bisherigen Verfahren und wer bisher selbstständig galt, ohne dass was verändert hat, dann muss es eine Sicherheit geben. Und dann haben wir natürlich den Ansatz, nicht nur forsch und hart gegenüber der Politik aufzutreten, sondern konkret Lösungsvorschläge zu machen. Das betrifft einerseits natürlich Anregungen, was Positivkriterien angeht, Richtung deutsche Rentenversicherung, wann Selbstständigkeit vorliegt. Dann ist es im Paragraph 7 vom SGB 4 wird die Beschäftigung definiert derzeit. Da kann man auch eine Gesetzänderung vornehmen, sodass automatisch Kriterien angepasst werden müssen. Und dann braucht es halt ein System, dass wir auch dass man sich positiv zur Selbstständigkeit bekennen kann, ob es über eine Registrierung erfolgt und optieren kann, im Zweifel vielleicht noch nachweisen muss, dass man privat vorsorgt oder ein Versorgungswerk einzahlt oder selbst sich freiwillig einzahlt in die Rentenversicherung. Aber dass dann auch möglich ist, wenn dann nicht widersprochen wird durch die Rentenversicherung, relativ schnell zu einer Lösung zu kommen und die Sicherheit zu haben, okay, da liegt Selbstständigkeit vor, weil so wie es halt jetzt ist und das nur zu verlängern, ist halt auch kein Status, der so hinnehmbar ist. Ja. Und da brauchst du halt die Sicherheit und vor allem auch die Anerkennung, was Selbstständigkeit ist, weil die Leute wollen ja selbstständig sein. Die sind nicht weisungsgebunden. Die Leute können entscheiden, was sie machen. Klar, die sind also Personal Trainer sind in einem Studio aktiv, aber die entscheiden selbst, wann sie arbeiten. Die machen das auf eigene Rechnung. Die haben auch eigenes Risiko, wenn sie wirklich krank wären. Und da ist alles selbstständig. Die wollen auch gar nicht sich anstellen lassen. Das würde sich bei vielen auch gar nicht lohnen. Und dann als Politik zu sagen, nee, also ihr seid abhängig beschäftigt und Selbstständigkeit kennen wir da eigentlich nicht, ist absurd und deswegen werden wir da auf jeden Fall für die Selbstständigkeit auch mitkämpfen.
Ich bin dabei beim Kämpfen. Ich fand auch der Gipfel der Absurdität war, dass diese Zustimmung, was sie abgeben müssen, dass die nur bis Ende des Jahres gilt und für nächstes Jahr müssen die nochmal neu zustimmen. Aber also im Prinzip.
Ich weiß gar nicht, warum das gesetzlich jetzt so vorgesehen ist, aber zumindest habe ich es auch ein paar Mal gelesen.
Ja.
Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, da will ich jetzt nichts. Ja. Nichts Falsches sagen.
Steht dann im DSSV-Newsletter. Steht
genau, auf jeden Fall ist auch gelesen, dass man das nochmal erneuern soll. Mir hat sich das noch nicht erschlossen, aber da müsste ich mich nochmal schlau machen, ja. Aber ich wusste nicht warum. Also.
Deswegen, alle DSV-Mitglieder kriegen den DSV-Newsletter, da steht es dann drin. Genau, dann ist noch eine Bundespressekonferenz geplant im November.
Genau, das sind wir noch in den ersten Planungen, aber wir haben ja Bildungspartner, die eine tolle Arbeit machen und da ist auch eine Studie unterwegs von der DHFPG, wo es darum geht, auch welche Typen und wie kriegt man auch Ältere in Bewegung und da planen wir natürlich auch näher, das an die Politik ranzubringen, was auch die Erkenntnisse da angeht, weil gerade wenn ich mir anschaue, die Leute ab 60 sind natürlich ein Riesenpotenzial auch für das Gesundheitssystem und für die Leute, dass sie halt in Bewegung sind, dass sie auch mit Kraftsport da auch leistungsfähig gehalten werden und leistungsfähig gemacht werden und selbst mehr Lebensqualität dabei haben. Und das ist halt eine riesen Zielgruppe und extrem wichtig für eine alternde Gesellschaft. Und das wollen wir halt auch da in Berlin sowohl an Hauptstadtjournal hier als auch an Politik herantragen.
Freue ich mich, bin ich auf jeden Fall dabei. Dann haben wir ja seit 2-3 Jahren die DSSV-Qualitätsoffensive und da gab es jetzt auch eine kleine Novelle auch im Zusammenhang mit der europäischen Norm. Also es gab ja die deutsche, die DIN 33961 für Fitnessstudios, die gab es in 5 Teilen. Dann gab es eine Europanorm und da war ja auch dann ein bisschen eine kleine Herausforderung dabei, dass die Europanorm quasi gegen geltendes Recht, vor allem im Datenschutz, Überwachung und so weiter, Einschnitt und deswegen war halt die Möglichkeit, entweder ich halte mich an die europäische Norm, lasse mich zertifizieren und die Argumentation war immer vom CEN, also das Europäische Normungsinstitut, die Norm ist ja freiwillig, von daher ist es ja nicht schlimm, wenn die gegen geltendes Recht verstößt und das DIN, also das Deutsche Normungsinstitut, hat dann gesagt, ist schwierig für uns. Wir machen vorne einen Disclaimer auf die Norm, die halt auf die europäische verweist. Aber es ist auch ein schwieriger Zustand. Was ist da passiert? Oder was ist da die Überlegung?
Du hast die Zerrissenheit eigentlich auch ganz gut schon dargestellt, weil ist halt wirklich schwierig, weil grundsätzlich ist es auch für eins unserer Kernanliegen auch Qualität zu steigern, von enormem Wert dann auch einen enormen zu haben. Auf der anderen Seite können wir, oder wäre es absurd, wenn wir auf eine Norm verweisen, die halt gegen deutsches Recht verstößt an mehreren Stellen, sodass unser Ansatz ist, mit einem eigenen Qualitätsstandard da was da gegenzusetzen, sind da auch in den letzten Zügen, dass man halt das natürlich noch anpasst, weil eben die europäische Norm gegen deutsches Recht verstößt und das kann man so nicht empfehlen. Deswegen ist unser Ansatz dann selbst da Akzente zu setzen und diese Zerrissenheit aufzulösen.
Da freue ich mich riesig drauf, weil wir da auch eine kleines Forschungsprojekt starten wollen. Aber mehr dazu in Folge, aber wird auf jeden Fall ein Thema. Dann habe ich noch mal so ein allgemeineres Thema. Also du hast ja als sportpolitischer Sprecher hast du ja auch sehr viel mit dem organisierten Sport zu tun gehabt und es ist ja immer noch so zwei Welten, die Fitnessbranche und der organisierte Sport, wo so der DOSB immer so als Verband quasi Ansprechpartner ist. Wie würdest du diese Konstellation aktuell betrachten und wie würdest du die gerne zukünftig betrachten?
Also aktuell ist, glaube ich, eher so ein Beäugen. In der Vergangenheit war es teilweise ein bisschen Konkurrenzdenken und ich sehe es eher als ein Miteinander, weil die Konkurrenz ist eigentlich nur in wenigen Bereichen wirklich da, weil ganz viele Leute haben Vereinsmitgliedschaften und trotzdem sind sie im Fitnessstudio, weil es eben ein anderer Ansatz ist und das eben ganz normal ist. Und gerade wenn es um zentrale Anliegen geht, die wir voranbringen wollen, eine Bewegungsoffensive, dass die Leute gesund sind, dann sind wir doch Partner. Wenn es darum geht, auch einzelne Fragen anzugehen, Thema Scheinselbstständigkeit betrifft den organisierten Sport genauso wie uns und da viele Themen gleich sind, auch das sportliche Mindset ähnlich ist, sollten wir uns da auch als Partner in vielen Fragen zusammenschließen und das halt als Miteinander begreifen, weil es sich halt auch nicht ausschließt und dann können wir, glaube ich, in vielen Bereichen auch noch gegenseitig voneinander profitieren und sollten da auch den Austausch weiter suchen.
Bin ich auf jeden Fall für. Vielleicht dazu eine kleine Ergänzung. In Hamburg haben wir es schon soweit. In Hamburg gibt es, das macht der Andi Grote, das ist unser Innensenator, der halt auch für Sport zuständig ist unter anderem. Und der hat einen Bewegungsbericht ins Leben gerufen und hat dann auch sehr schnell gesagt, dass er nicht nur den Sport abbilden möchte, sondern auch Fitness. Dann haben wir für ihn die Auswertung gemacht für Fitness in Hamburg, also im Stadt Hamburg. Und das ist so eine gemeinsame Kooperation, die wir jetzt schon seit vielen Jahren führen. Und sowas auf Bundesebene fände ich sehr cool, wenn im DOSB-Bericht auch Fitness als weitere Sportart aufgeführt wird.
Ja, also es sollte auf jeden Fall ein Ziel sein und auch bei Bewegungsbericht natürlich eine große Rolle spielen, weil wir sind ein riesen Faktor mit über 12 Millionen Mitgliedschaften. Ich glaube, organisierte Sport ist immer zwischen 22 Millionen und 24 genau. Millionen.
Das ist, also wenn man alle, wenn man Fußball, genau, Touren, Handball, Basketball, Schwimmen, alles zusammen.
Aber das sind beides mit die größten Bewegungen im ganzen Land und da kann man, glaube ich, viel gemeinsam auch wirklich ja. bewegen und sollte auch zusammen gedacht werden. Deswegen.
Ja. Und was hältst du von meinem Herzensprojekt United Let's Move von der Beactive-Kampagne?
Sehr viel natürlich.
Richtige Antwort.
Ist ja auch gar nicht mehr so weit hin. Ab 23.09. ist es ja wieder soweit und das ist schon spannend auch zu sehen, wie das weiter größer wird, dass jetzt erstmals Deutschland und Österreich da zusammen agieren. Ich glaube, das Ziel sind 9.500 Anlagen, die offen sind in der Europäischen Woche des Sports und ich finde es super, dass die Branche auch nutzt, was sozusagen, also eigentlich auch ein Spiel Hand in Hand von der Politik, die Europäische Woche des Sports oder die Woche des Sports der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, gibt verschiedene Möglichkeiten, da auch aus was zu machen und schafft die Branche mit der Kampagne eben auch Sichtbarkeit für das Thema, aber auch natürlich Sichtbarkeit für die Branche und ich hoffe, dass viele das Angebot nutzen und in der Woche in die Studios gehen.
Ja, nicht nur in die Studios, für alle politischen Freunde von Philipp, die jetzt gerade zu. Am 23. werden wir ein kleines Outdoor-Gym neben dem Reichstag aufbauen und für die Politiker ein Workout anbieten. Mit Philipp und mir dabei, da habe ich richtig Bock drauf. Und viele, viele andere Aktionen, die in ganz Deutschland stattfinden. Das wird großartig. Philipp, wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber vielleicht noch ganz kurz, weil wir haben noch so viele Themen und also wie gesagt, die neue Ära des DSSV beginnt, weil du halt einfach dein Telefon hast, die Kontakte hast zu den Politikern, zu den Presseverantwortlichen, du weißt, wie Gesetzgebung funktioniert, du viele Informationen uns beschaffen kannst und auch halt inhaltlich mitwirken kannst. Und ich glaube, da draußen gibt es noch ganz viele Fragen an dich. Deswegen, wo kann man dich denn, wenn man dich jetzt nicht in der Rechtsberatung hat, sondern wo kann man dich vielleicht noch persönlich jetzt treffen im nächsten Halbjahr?
Bist du immer in Hamburg?
Immer in Hamburg, morgens um 6 Uhr im Fitnessstudio.
Der Geschäftsstelle, aber ansonsten auch bei den großen Events, beim Aufstiegskongress in Mannheim.
Genau, 9. und 10. Oktober in Mannheim, genau.
Genau, beim DSSV-Event auf Malaga.
Malaga, genau, das ist Ende Oktober in Malaga, genau. 20. bis 23. Ich glaube, da mal, also wir sind, glaube ich, ausgebucht, aber ich glaube, wir können nachbuchen, wenn, also deswegen gerne anmelden, DSSV-Event. Genau, dann
europäisch. Sowieso nächstes Jahr, Europäische Woche des Sports, da beim genau. B2B-Event in Frankfurt.
Ach stimmt, 16. September. Genau, sind wir in Frankfurt bei Fitness First in der Zeil. Da mal ein cooles Event. Genau, und ansonsten schreibt uns einfach gerne an podcast@fitnessmanagement.de oder an dssv.de. Ich freue mich riesig drauf. So, Philipp, noch eine Frage hätte ich noch. Was ist eine Sache, die die Fitnessbranche über die Politik falsch versteht? Aus deiner oder vielleicht anders machen könnte, ich weiß es nicht.
Ich glaube, die Wahrnehmung der Politik und der Politiker als Menschen, dass die halt auch, wo auch viele in Studios sowieso in ihrem Alltag gehen und dass man halt wirklich die Leute aus der Politik einladen kann, um auch in der Studie nochmal die eine oder andere Frage zu zeigen, aber trotzdem das Verständnis in der Politik doch größer ist für die Branche, als man das von außen manchmal das oder in der Vergangenheit das Gefühl hatte. Deswegen eher der Appell, den Austausch zu suchen, zu auch gerade den regionalen Abgeordneten zum Beispiel, die auch in die Studios einzuladen, weil das machen Politiker aller Fraktionen eigentlich ganz gern.
Ja, also nicht nur meckern, Politik hört uns nicht, sondern genau,
konkrete Vorschläge immer gerne.
Politik halt auch gerne mal anrufen, sagen, sag Bescheid. Also das, was wir auf großer Ebene machen als DSSV, kann man auch auf kleiner Ebene regional machen. Ich habe mir noch überlegt, warum macht der DSSV einen Ex-Politiker zum Geschäftsführer? Eben darum, weil es der richtige Weg ist.
Mal schauen.
Philipp, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke euch wieder, dass ihr so bis zum Ende zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne 5 Sterne, abonniert das ganze Ding und bei Fragen an podcast@fitnessmanagement.de. Ciao!